Also es gibt ja mal eine Zahl, dass man in Deutschland ungefähr 850.000 Wohnungen mit Energie aus Abwasser versorgen könnte. Wenn wir es jetzt mal aufs Quartier runterbrechen, Abwasser hat das ganze Jahr über 10 bis 20 Grad im Abwasserkanal, was man nutzen kann. Eine sehr hohe Quellentemperatur, die man hat im Vergleich zu Luft oder Geothermie. Wir brauchen auch einen gewissen Durchfluss und das hat man eigentlich in Gemeinden oder Kommunen mit mehr als 3.000 bis 5.000 BewohnerInnen. Das heißt, es ist auch eher für urbane Gebiete geeignet. Es ist jetzt nicht die Flächenlösung, die man ausrollt. Überall da, wo man eine Wärmepumpe einbinden kann, kann man theoretisch auch die Abwasserwärmepumpe einbinden, also die Abwasserwärmenutzung. Wir haben es ja im Quartier Helling, es war ein Neubauprojekt, aber der Kanal war ja auch vorhanden und wir haben in den Kanal diesen Abwasserwärmetauscher eingebaut.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Willkommen zu Gesprächen aus Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung, Bauen und Architektur. Ich bin Michael Diewe. Schön, dass Sie dabei sind und vielleicht ja schon unseren Podcast abonniert haben. Heute geht es um das Thema Energie aus Wasser oder genauer gesagt Energie aus Abwasser. Also Technik trifft auf Nachhaltigkeit. Wenn man über erneuerbare Energien spricht, dann denkt man ja meistens an Windkraft, an Photovoltaik oder an Geothermie. Aber auch aus Abwasser kann man Energie gewinnen und nutzen. Wie das geht und was es da an Innovationen gibt, das erklärt uns unser heutiger Gast, Benedikt Leidorf, Head of Energy and Real Estate Solutions beim Unternehmen Frank. Das ist ein Immobilienunternehmen und Dienstleister im Bereich Energiemanagement, spezialisiert unter anderem auf lokal erzeugte Wärme und Elektrizität für Wohnen und Gewerbe. Herzlich willkommen, Benedikt Leidorf.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass wir da sein dürfen. Wir sind in Hamburg. Wir sind im Hafengebiet, richtig? Im Fruchthof.
Genau, wir sind im Oberhafen in Hamburg und sitzen hier im Fruchthof. Seit einigen Jahren haben wir hier unser Bürogebäude.
Also, schöne Umgebung. Das Unternehmen Frank, ich habe gesehen, 100 Jahre, tatsächlich dieses Jahr 100-jähriges.
Genau, dieses Jahr feiern wir 100-jähriges.
Und Sie haben 4 Standorte in Deutschland, 330 Mitarbeiter, solides Familienunternehmen, ja?
Ja, also ein klassischer Mittelständler mit über 20 Dienstleistungen, die mittlerweile anbieten im Bereich der Immobilien. Und genau, wir sitzen hier in Hamburg, ist unser Hauptsitz. Dann sitzen wir noch in Kiel, in Frankfurt und in Hofheim bei Frankfurt im Taunus. Mhm. Haben wir noch eine Niederlassung.
Ich habe gesagt, Immobilienunternehmen, was machen Sie da alles? Sie sind auch Bauträger, Sie sind auch Entwickler und noch viel mehr.
Property Manager, Asset Manager, wir sanieren Gebäude, wir haben eine Planungsabteilung, einen TGA-Planer, einen Architekten und wir übernehmen die Energieversorgung, Contracting, Wärmelieferung, Mieterstrom, ja, für unsere Projekte.
Da werden wir gleich ein bisschen dazu sprechen. 100 Jahre Geschichte des Unternehmens Frank. Seit wann gewinnen Sie Wärme aus Abwasser? Ist das ein historisch altes Ding oder neu und ganz innovativ?
Nein, das ist neu und innovativ bei uns. Das erste Projekt ist das Quartier Helling und da sind wir seit 2021 oder 22 dabei und beziehen Wärme aus Abwasser.
Also seit 2022, wir kommen gleich auf dieses Projekt im Detail zu sprechen. Wenn Sie spezialisiert sind auf lokal erzeugte Wärme und Elektrizität, wer sind da üblicherweise Ihre Kunden und bei welcher Art von Projekten spielen Sie mit?
Also unsere Kundengruppe ist vielseitig. Das sind Wohnungseigentümergemeinschaften, Wohnungsunternehmen, Investoren, institutionelle Investoren und Projekte, Neubauprojekte, aber auch Sanierungsprojekte, überall da, wo es gerade passt, wo man erneuerbare Energien einbinden kann. Und das ist eigentlich bei allen Projekten mittlerweile der Fall, dass man gut erneuerbare Energien einbinden kann.
Mhm. Thema Energie aus Abwasser, darüber wollen wir heute sprechen. Und es ist ja tatsächlich so, wenn man an die erneuerbaren Energien denkt, dann ja nicht direkt ans Abwasser, sondern klassischerweise an Solar, an Windkraft, an Geothermie. Abwasser zu nutzen ist aber auch erneuerbar.
Absolut, auf jeden Fall. Abwasser ist eine Energiequelle, die das ganze Jahr über verfügbar ist und die sonst ungenutzt verloren gehen würde. Und das ist erneuerbar. Also zählt wie Luft auch.
Also ist
Luftsonde zu den erneuerbaren Energien.
Also ist im Grunde eine unendliche Energiequelle, weil wir alle ja duschen und warmes Wasser produzieren. Wir haben die Waschmaschine laufen und.
Genau, es ist eine unendliche Energiequelle, die wir haben und die in den meisten Fällen ungenutzt halt verloren geht aktuell noch. Und da müssen wir ran, dass wir die wirklich flächendeckend nutzen.
Und das ist Ihr Thema. Wie groß ist denn das Potenzial von Wärme oder das Potenzial, Wärme aus Abwasser zu gewinnen? Kann man sagen, wie viele Wohnungen man theoretisch damit versorgen könnte oder wie viel, ich glaube, kWh, Watt in irgendeiner Form man da gewinnen könnte?
Genau, also es gibt ja mal eine Zahl, dass man in Deutschland ungefähr 850.000 Wohnungen mit Energie aus Abwasser versorgen könnte. Wenn wir es jetzt mal aufs Quartier runterbrechen, Abwasser hat das ganze Jahr über 10 bis 20 Grad im Abwasserkanal, was man nutzen kann, eine sehr hohe Quellentemperatur, die man hat im Vergleich zu Luft oder Geothermie. Und man kann also mehrere hundert kWh pro Tag da entziehen für die Wärmeversorgung bei einem Kanal.
Also, um das nochmal zu verdeutlichen, das, was an Abwasser in den Kanälen unter den Städten entlang fließt, hat 10 bis 20 Grad auch im Winter.
Auch im Winter. Wir haben im Winter eine sehr hohe Quellentemperatur auch, was man bei Luft zum Beispiel nicht hat, hat man bei Abwasser auch im Winter eine sehr hohe Temperatur zur Verfügung, was es so effizient macht, die Abwasserwärme. Mhm.
Und wann hat man angefangen, generell diese Energie zu entdecken oder sich zu überlegen, da ist Wärme drin, das könnte man ja irgendwie nutzen?
Das gibt's schon seit einigen Jahren. Das ist jetzt keine neue Technologie, die es gibt. Es hat nur gewisse Herausforderungen, weil man geht ja in den öffentlichen Abwasserkanal, in ein anderes Hoheitsgebiet rein. Das ist natürlich für die Fähr- und Entsorger auch immer schwierig, dass man den Kanal noch für was anderes nutzt als für die Entsorgung.
Dieses Hoheitsgebiet, erklären Sie mal, was das für eine Krux ist. Also der Kanal ist öffentlich und gehört wem?
Der Kanal gehört dem Fähr- und Entsorgungsbetrieb. In Hamburg ist es Hamburg Wasser als städtischer Fähr- und Entsorger. Und nur er darf auch eigentlich in diesem Kanal arbeiten. Das heißt, es war eine ganz enge Abstimmung bei diesem einen Projekt mit Hamburg Wasser, dass überhaupt dieser Wärmetauscher in diesem Kanal installiert werden durfte.
Also wenn ich mit einer privaten Anlage oder als privates Unternehmen in eine öffentliche Infrastruktur reingehe und die irgendwie nutzen will, dann sind das auch wahrscheinlich viele juristische Fragen, die irgendwie zu klären sind, oder?
Auf jeden Fall. Also wir hatten hier das Glück in dem Projekt, dass wir sehr gut mit Hamburg Wasser zusammengearbeitet haben und auch mit der Firma Uhrig, die es in den Kanal eingebracht hat. Die Firma Uhrig hat große Expertise in dem Bereich und dadurch, dass wir alle frühzeitig an einen Tisch gebracht haben, war, obwohl wir sehr lange geplant haben und auch die Genehmigung sehr lange gebraucht hat, war es ein super Miteinander und wirklich ein Gemeinschaftsprojekt, was wir da umgesetzt haben.
Jetzt wollen wir dieses Projekt mal genau verstehen und genau durchleuchten, sowohl was da oberirdisch stattfindet, als auch was unterirdisch eben in den Kanälen drin ist. 150 Wohnungen insgesamt. Das Projekt heißt Helling.
Helling, Quartier für buntes Leben.
Quartier für buntes Leben, 150 Wohnungen, wie groß sind die?
Wir haben da von Zweizimmerwohnungen bis Vierzimmerwohnungen haben wir da. Wir haben insgesamt 150 Wohnungen, davon 75 Mietwohnungen und 75 Eigentumswohnungen. Dann noch eine kleine Kita dazu und noch Gemeinschaftsraum und ja, also Wohnungen sind zwischen 50 und 95 Quadratmeter groß.
Also bunt gemischtes Quartier, wie viele Geschosse?
Unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Baukörper in unterschiedlichen Bauhöhen. Wir haben drei Geschosse, wir haben aber auch ein Viergeschosser dabei und das tariert sich so ein bisschen aus.
Und was haben Sie als Immobilienunternehmen da alles gemacht? Also auch die Planung, die Architektur, jetzt auch den Betrieb oder in welchen Phasen ist Frank grundsätzlich da unterwegs?
Frank war von der Grundstücksentwicklung bis jetzt zum Betrieb in dem Projekt und ist weiterhin dem Projekt. Die 75 Eigentumswohnungen sind verkauft worden von uns, Landesprojektentwicklung. Die 75 Mietwohnungen sind im eigenen Bestand von Frank geblieben. Wir haben die Planung der Energieversorgung übernommen. Die Architektur haben wir extern vergeben. Die ist nicht bei uns im Haus erfolgt. Das Facility Management läuft noch über uns. Das Property Management, das Asset Management läuft in dem Projekt über Frank. Also eigentlich decken wir da alle Bereiche ab, die wir bei Frank so so anbieten. Und natürlich die Energieversorgung als Herzstück.
Also Sie sind im Zweifelsfall als Hausverwaltung da irgendwie noch in charge und können auch gucken, wie diese Anlage funktioniert, ob die sich bewährt hat oder ob es da technische Schwierigkeiten gibt.
Auf jeden Fall. Also wir sind Betreiber der Anlage. Also wir als Frank sind Betreiber der Energieerzeugungsanlage und liefern natürlich dann die Wärme an die WEG beziehungsweise an Frank Immobilieneigentumsgesellschaft und sind natürlich weiter im Projekt und sehen genau, wie das Projekt funktioniert, wie das Projekt läuft, wie die Energieversorgung im Endeffekt funktioniert.
Ja, also das war ein großes freies Grundstück und da haben Sie diese Quartiersentwicklung sich überlegt, 150 Wohnungen, wir haben es gerade schon gehört. So, und wie geht das dann mit der Energie aus dem Abwasser? Was ist unter diesem Grundstück? Ja, auch irgendwie Kanäle.
Genau, wir haben in den öffentlichen Abwasserkanal, der nicht unter dem Grundstück, sondern unter der Dieselstraße, das ist die angrenzende Straße, da liegt der öffentliche Kanal, der Bestandskanal, der auch vorher schon vorhanden war. Und in denen haben wir einen Wärmetauscher von knapp 120 Meter Länge installiert oder installieren lassen. Das hat die Firma URIG gemacht als zertifiziertes Unternehmen, auch nochmal ganz wichtig. Da darf jetzt nicht einfach jeder in diesen Kanal rein, sondern wirklich ein zertifiziertes Unternehmen muss es sein. Das war die Firma URIG. Der Kanal wurde in der Zeit umgeleitet, also das auch nochmal ein Thema, dass das Abwasser natürlich rausgepumpt wird, dann über Schläuche an einer anderen Stelle wieder eingeleitet wird, dass da die Kollegen der Firma URIG auch optimal arbeiten können. Mhm. Ja.
Also während der Installation dieses Wärmetauschers muss der reguläre Strom des Abwassers irgendwo anders umgeleitet werden. Für wie lange?
Das waren 2 Wochen. Das ging relativ schnell. Man hat 3 Tage für die Einrichtung gebraucht, ungefähr 2 bis 3 Tage. Und ja, dann die Installation. Innerhalb von 1 Woche war sie abgeschlossen.
Mhm. Ein rund 120 Meter langer Wärmetauscher liegt jetzt also in einem historischen Kanal. Ich glaube, man sagt Siel, richtig?
Siel, genau. Abwasser-Siel.
Also das sind wirklich sozusagen mannshohe, geziegelte Kanäle meistens, oder wie schauen die aus?
Ja, also mannshoch wäre schön zum Arbeiten. Der Kanal hat eine Breite von 80 Zentimeter und eine Höhe von 1,45 Meter. Also der Kollege der Firma URIG musste da schon in sehr gebückter Haltung arbeiten. Und das ist eigentlich auch das Minimum, was man braucht an Kanal, dass man Durchmesser ungefähr von 80 Zentimeter oder Höhe 1,40 Meter hat. Mhm. Weil sonst lässt sich das im Bestand nicht mehr einbringen.
So, und dann kommt dieser 120 Meter lange Wärmetauscher zum Einsatz. Erklären Sie mal dieses Prinzip. Wir reden ja viel über Wärmepumpen, Wärmetauscher. Wie funktioniert das? Wie sieht dieses Ding aus?
Also der Wärmetauscher ist eine Aluminiumplatte, die auf dem Grund des Siels liegt. Die wird da angebracht, die wird mit den Wänden verschraubt und darüber läuft dann das Abwasser. Und unterhalb dieser Platten gibt es Schleifen und über die wird dann die Wärme aus dem Abwasser entzogen. Das ist also, es wird kein Abwasser umgepumpt, sondern es wird nur die Energie aus dem Abwasser entzogen. Also es bleibt alles in dem Kanal an Abwasser, es geht nichts raus, sondern nur die Wärme wird über die Schleifen entzogen. Mhm. Und da ist Wasser drinne, also auch, ja, also keine Sohleflüssigkeit, also alles. Ja, umweltverträglich, reines Wasser, weil es halt nie einfriert.
So, und jetzt haben Sie die Temperaturen des Abwassers da wahrscheinlich im Vorfeld messen müssen, um zu gucken, was ist da überhaupt an Potenzial? Wie warm ist es da?
Genau, also wir haben es vorher messen lassen, auch den Durchfluss, was auch besonders wichtig ist, man braucht einen kontinuierlichen Durchfluss des Kanals, um kontinuierlich da die Wärme rausziehen zu können. Wir haben gemessen, wir hatten ungefähr 12 bis 13 Grad gemessen. Wir haben das Ganze im März 2021 die Messung durchgeführt und müssen aber sagen, dass es sich deutlich übertroffen hat jetzt die Wärme. Also wir haben jetzt deutlich höhere Temperaturen, die wir im Kanal vorfinden, eher von 15, 16 Grad und das wirklich das ganze Jahr über. Also auch im Winter, im Dezember, jetzt wenn es wirklich knacke kalt ist oder auch jetzt, heute Morgen habe ich gerade geschaut, wir haben jetzt Temperaturen von 14,5, 15 Grad.
Wie können Sie das nachgucken? Sie haben irgendwie eine Thermostatverbindung vom Büro aus oder wie ist das?
Ja, also die Anlage ist fernaufgeschaltet komplett. Wir sehen immer alle Betriebszustände live und wir können es komplett auf die Anlage schalten und sie steuern und sie einregulieren und sofort reagieren, sollte irgendwas auch an der Anlage sein.
Und auf diese Weise sehen Sie auch, wie viel Grad das Abwasser da unten gerade hat. Wie kommt es, dass es tatsächlich dann wärmer ist, das Abwasser, als Sie gemessen hatten? Sind da mehr Leute hingezogen, die besonders heiß duschen oder wird da immer mit 60 Grad die Wäsche gemacht oder wie ist es?
Ja, wir haben gemessen, als es das Gebäude ja auch noch gar nicht gab, muss man sagen. Und die Lisi-Straße war zwar erschlossen auf einer Seite, jetzt das Projekt von uns gab es noch nicht. Und natürlich wird über das Projekt auch nochmal wieder Wärme eingeleitet, sodass wir da jetzt höhere Temperaturen haben hinter dem Eintrittspunkt.
Mhm. So, nun wird also die Energie aus diesem kontinuierlich fließenden Abwasser rausgeholt. Und danach hat das Abwasser wie viel Grad?
Das Abwasser hat im Kanal weiterhin 1, 2, 3 Kelvin nur weniger. Also wir entziehen es nicht bis auf 0 Grad, das Abwasser, weil für die Kläranlage ist es nachher gut, wenn das Abwasser auf jeden Fall noch 10 Grad hat. Man darf es nicht zu weit auskühlen. Mhm. Deswegen ist das die Grenze, die wir haben, ja, um das entziehen zu können.
Und Sie haben gesagt, dass Sie mit Hamburg Wasser viel zusammengearbeitet oder eng zusammengearbeitet haben. Haben die dann auch Anforderungen an das Abwasser, was bei Ihnen ankommt?
Ja, es gibt die Anforderung, dass wir halt die Temperatur nicht zu doll entziehen dürfen dem Abwasser, dass man, weil, wie gesagt, in der Kläranlage braucht es auch noch eine gewisse Temperatur, damit da alle Vorgänge passieren können, die so passieren müssen in so einer Kläranlage. Und da darf das Wasser halt nicht zu kalt sein. Wir sind aber auch sehr weit von der Kläranlage entfernt, sodass das auch, wenn wir ein bisschen mehr entziehen würden, das auch keine großen Auswirkungen hätte.
Also eine Kläranlage, da sind auch Bakterien im Einsatz, die das Wasser in irgendeiner Form biologisch reinigen.
Und richtig, dies, genau. Die brauchen Temperatur und eine gewisse Temperatur und das sollte nicht unter 10 Grad sein.
Jetzt stelle ich mir vor, in so einem Kanal, da ist ja nicht nur sauberes Badewasser oder sauberes, in Anführungszeichen, sauberes Brauchwasser von der Waschmaschine, sondern da sind Fäkalien, da ist Toilette, da ist alles Mögliche. Verdreckt diese Anlage dann nicht?
Nee, überhaupt nicht. Weil die Anlage ist ganz flach am Boden und darüber fließt das Abwasser und es gibt eigentlich gar keinen Reibungspunkt so richtig. Also der Abwasserkanal ist ein gemauertes Siel noch. Also das hätte mehr Reibung als jetzt unser Aluminiumwärmetauscher, der auf dem Boden liegt. Die Anlage sollte trotzdem alle paar Jahre mal gereinigt werden, weil sich so ein Biofilm oben drauf bildet, so ein ganz dünner und der den Wärmeübertrag schwächen könnte. Deswegen, da haben wir aber Verträge mit Hamburg Wasser, dass da alle 2, 3 Jahre in den Kanal gegangen wird und einmal ja der Wärmetauscher gereinigt wird.
Also wenn sich da etwas drauf ablegt oder ich sag mal Algen da wachsen, dann würde dieser Wärmeaustausch weniger gut
weniger
funktionieren.
Weniger werden.
Genau. Würde aber nicht zum Erliegen kommen.
Nein, überhaupt nicht.
Das heißt, diese Anlage birgt nicht die Gefahr, dass die Leute plötzlich keine Heizung mehr funktionieren.
Auf keinen Fall, nein. Also wir haben in dem Projekt auch noch ein kleines BRKW stehen. Deswegen, um da die Temperatur auch, sollte es der Fall sein, nochmal zu erhöhen. Deswegen, also wir haben auch eine Redundanz immer noch in dem Projekt. Aber Wärmepumpen, ja, sind sichere Geräte und funktionieren eigentlich störungsfrei.
Was ist Ihre Planung? Wie lange wird diese Anlage dort im Kanal oder im Siel, wie ich gelernt habe, einwandfrei funktionieren? Was ist da so ein Zeithorizont?
Wir haben ja im Siel keine mechanischen Geräte. Das ist eine Plattenwärmetauscher, den wir auf den Boden gelegt haben. Deswegen gehen wir wirklich davon aus, dass der die nächsten 10, 15 oder auch 20 Jahre funktioniert, einwandfrei. In der Zeit natürlich die Wärmepumpe, die werden wir wahrscheinlich nach 10 oder 15 Jahren nochmal austauschen, effizientere Geräte, die es dann gibt, aber der Wärmetauscher an sich ist eigentlich unzerstörbar und kaputtbar.
Aber die Technik entwickelt sich irgendwie weiter und dann geht man sinnvollerweise irgendwie mal dran. Es wurde in den letzten Monaten viel diskutiert über Erdwärme, Luft oder Grundwasser als Energiequelle. Wie schneidet bei der Effizienz diese Abwasserwärmepumpe im Vergleich ab? Wie effizient ist die und welche Vorteile bietet die im Vergleich zu anderen Wärmepumpenlösungen im erweiterten Sinn?
Also ich hatte ja eben schon gesagt, dass sie eigentlich schon die Planung übertroffen hat, unsere Wärmepumpe, die wir in dem Projekt haben, oder unsere Energieerzeugungsanlage. Und Abwasserwärmepumpen sind deutlich effizienter als Luftwärmepumpen, muss man sagen. Weil man hat halt ganzjährig das über 10 Grad liegende Temperaturniveau, gerade auch im Winter, wo die Energie benötigt wird, die meiste Energie. Und deswegen ist auch bei Frank immer so das Credo, wir setzen eigentlich in unseren Projekten nur Wärmepumpen ein und suchen immer die beste im Quartier mögliche Quelle. Und das war in dem Projekt halt die Abwasserwärme. In einem anderen Projekt, wo es vielleicht keine Abwasser gibt, ist es dann eine andere Quelle, die Geothermie oder vielleicht nochmal die Luftwärmepumpe. Aber man sollte immer die bestmöglichste Quelle nutzen, die im Quartier verfügbar ist. Und das war in Helling das Abwasser.
Ganz spannend, weil Sie sagen, die bestmögliche, das kann in einem anderen Quartier eine andere Form sein. Also Sie genau. sind, das funktioniert jetzt gut mit der Abwasser, aber es ist nicht das Allheilmittel oder die One-Size-Fits-All-Lösung.
Nein, auf keinen Fall. Weil wir brauchen auch einen gewissen Durchfluss, hatte ich ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt. Und das hat man eigentlich in Gemeinden oder Kommunen mit mehr als 3.000 bis 5.000 BewohnerInnen. Das heißt, es ist auch eher für urbane Gebiete geeignet. Es ist jetzt nicht die Flächenlösung, die man ausrollt.
Also ich habe verstanden, 3.000 bis 5.000 Leute müssen da irgendwie in der Umgebung wohnen und diesen Abwasserkanal, den man anzapfen will, in Anführungszeichen, befüllen.
Richtig, genau. Weil man braucht ja die Menge an Durchfluss, also 15 Liter die Sekunde sollten eigentlich immer durch den Kanal gehen. Und das hat man halt in diesen Gebieten, wo man so 3.000 bis 5.000 BewohnerInnen im räumlichen Zusammenhang hat, die diesen Kanal wirklich befüllen, in Anführungszeichen, sag ich jetzt mal.
So, und dann wird die Wärme getauscht und damit wird die Heizungsanlage vor Ort angefeuert, in Anführungszeichen.
Richtig, genau. Dann geht die Wärme in eine Wärmepumpe oder die Quellenenergie in eine Wärmepumpe. Und eine Wärmepumpe funktioniert wie ein umgedrehter Kühlschrank, muss man eigentlich sagen. Man hat eine Quellentemperatur und über ein Kühlmittel und einen Kompressor wird die dann mittels Strom auf ein nutzbares Temperaturniveau gehoben. Mhm. Und hier bei uns im Quartier Helling auch noch ganz interessant, wir haben das Temperaturniveau sehr niedrig gehalten, was wir benötigen. Also in den Gebäuden brauchen wir nur ein Temperaturniveau von 51 Grad. Also wir haben hier keine klassische 60, 70, 80 Grad Versorgung, sondern gerade ist es ein Neubauprojekt. Da brauchen wir nur diese geringen Vorlauftemperaturen, auch für eine Warmwasserbereitung, die darüber erfolgt, was es auch nochmal sehr effizient macht.
Das bedeutet, dass warme Wasser in diesen Wohnungen kommt weniger warm raus als in anderen Projekten.
Richtig, genau. Also was heißt weniger warm raus? Wir haben halt diese Vorlauftemperatur von 51 Grad. Wir erzeugen das warme Wasser über Durchlauferhitzer in den Wohnungen. Mhm. Die Temperatur des Trinkwarmwassers hat keine 60 Grad. Bei 60 Grad ist eigentlich nicht notwendig, sondern wir haben da nur eine Warmwassertemperatur von 45 bis 48 Grad.
Mhm. Ich habe mal gelernt, tatsächlich Trinkwasser kommt mit 60 Grad raus. Das hat auch irgendein Legionellen- oder Hygienethema. Warum und in welchem Maß weichen Sie davon ab?
Genau, wir weichen davon ab, weil die 60 Grad werden dann benötigt, wenn man Trinkwarmwasser zentral bereitstellt. Dann große Volumina hat, die wir durchs Gebäude transportieren müssen, dass sich da Legionellen bilden können, wenn man dann weniger als 60 Grad hat. Wir erzeugen hier das Warmwasser aber direkt in den Wohnungen, also direkt nah an der Zapfstelle und brauchen so halt nicht diese 60 Grad. Und zum Duschen braucht man 41, 40 Grad, wenn man wirklich schon heiß duscht. Deswegen reicht da 45 bis 48 Grad völlig aus. Und die Energie sollte dann auch nicht erzeugt werden, wenn wir sie nicht brauchen.
Also Nachhaltigkeit heißt auch bei solchen Dingen genau hingucken und im Zweifelsfall um jedes Grad feilschen oder
auf jeden Fall, ja. Also das haben wir bei dem Projekt gemacht, da haben wir wirklich um jedes Grad gefeilscht nachher, das muss man genauso sagen und wir haben jetzt auch Wohnungsstationen genommen, die genau mit diesen 51 Grad auskommen, wir hatten vorher eigentlich andere gewählt, die brauchten 53 Grad und wir haben um jedes Grad gefeilscht.
Also ganz schönes Getüftel. Sie sind ja nun bundesweit unterwegs als Immobilienunternehmen, haben das jetzt hier realisiert im Quartier Helling mit Hamburg oder mit kommunalen Unternehmen von Hamburg. Ist man hier da besonders innovativ, auch was die kommunalen Unternehmen angeht? Und gibt es Gemeinden, die da nachholen müssten? Wir sind ja deutschlandweit unterwegs und haben eigentlich den Vergleich.
Genau. Dass Hamburg da sehr weit ist, würde ich nicht sagen. Hamburg, es gibt Bereiche, die viel weiter sind. Kommunen, Gemeinden, die Stadt Köln zum Beispiel ist da sehr weit. Oder auch die Stadt Berlin ist in dieser Abwassernutzung viel weiter als wir. Das sieht man ja auch an, dass es das erste Projekt ist, was hier in Hamburg umgesetzt wurde, im gewerblichen Bereich, im konventionellen Bereich. Hamburg baut gerade vor ihrer Kläranlage einen sehr großen Wärmetauscher und nutzen halt die Energieperspektive für die Dekarbonisierung der Fernwärme. Also Hamburg macht es da anders und sagt, okay, wir wollen nicht die vielen kleinen Anlagen vielleicht haben, sondern wir wollen eher die eine große Anlage haben. Mhm. Ich sehe aber trotzdem hier in Hamburg auch noch Nachholbedarf, dass man auch weiterhin diese kleinen Anlagen zulässt, gerade wenn sie weiter entfernt sind von der Kläranlage, weil das dann doch keinen Einfluss gibt auf die Temperatur, die nachher ankommt.
Mhm. Jetzt haben wir über ein Neubauquartier gesprochen. Wie sieht es denn generell bei Bestandsgebäuden aus? Vieles am Herstellen von Nachhaltigkeit und von Energieeffizienz muss ja zwangsläufig in Bestandsquartieren gemacht werden, weil die Städte ja überwiegend fertig gebaut sind. Kann man die Nutzung von Abwasserwärme nachrüsten, etwa bei Sanierungsprojekten?
Ja, kann man. Überall da, wo man eine Wärmepumpe einbinden kann, kann man theoretisch auch die Abwasserwärmepumpe einbinden, also die Abwasserwärmenutzung. Wir haben es ja im Quartier Helling, es war ein Neubauprojekt, aber der Kanal war ja auch vorhanden. Und auch wir haben in den vorhandenen Kanal diesen Abwasserwärmetauscher eingebaut. Man muss halt gucken, ob in dem Bestandsquartier die Quelle zur Verfügung steht in ausreichender Qualität oder ob man nicht auf eine andere Quelle zurückgreift. Aber auch in Bestandsprojekten sehe ich die Abwasserwärmenutzung auf jeden Fall als Möglichkeit.
Und dann würde man auch immer mit einem Wärmetauscher in das öffentliche Kanalnetz reingehen? Oder zapft man das schon teilweise an den Fallrohren im Gebäude ab vielleicht?
Die Möglichkeit gibt es auch, die ist aber nicht so effizient, weil, wie ich eben schon einmal sagte, wir brauchen diesen Durchfluss und man braucht ungefähr 3.000 bis 4.000 Wohnungen an einem Kanal, um es wirklich effizient machen zu können, die Abwasserwärme effizient nutzen zu können. Deswegen auch im Quartier Helling würden die 150 Wohnungen allein nicht ausreichen. Und wir haben da den öffentlichen Kanal genutzt, wo halt wesentlich mehr Wohnungen dran angeschlossen sind.
Wie groß ist das Potenzial insgesamt, diese Technologie einzusetzen? Sie haben am Anfang, glaube ich, gesagt, 850.000 Wohnungen könnte man versorgen. Woran hängt es? Warum wird dieses Potenzial oder auch diese Technologie so wenig dann doch genutzt?
Es ist der aus meiner Sicht sehr hohe Planungsaufwand, den man hat, viel Abstimmung mit den kommunalen Fern- und Entsorgungsbetrieben und ich glaube da auch Berührungsängste bei den Fern- und Entsorgungsbetrieben, dass man den Kanal zusätzlich noch für was anderes nutzen möchte als nur für die Entsorgung des Abwassers, dass man da auch noch Energie entziehen möchte. Ich glaube, da gibt es noch Berührungsängste, die man noch abbauen muss. Und ich finde, wir tragen hier in Hamburg auf jeden Fall dazu bei. Auch bei Hamburg Wasser war es das erste Projekt, was so umgesetzt wurde. Und ich glaube, wenn Sie sehen, wie gut es funktioniert, dann wird es auch andere Projekte geben. Und genau, so muss man es machen mit Pilotprojekten in den Gemeinden.
Also das ist in Hamburg tatsächlich das erste Projekt dieser Art.
Genau, Hamburg Wasser hat eine eigene kleine Pilotanlage, aber nicht in der kommerziellen Nutzung. Und unser Projekt ist das erste Projekt in dieser Größenordnung oder wirklich auch das erste Projekt im Bereich von Hamburg Wasser, wo das so umgesetzt wird.
Herr Leidorf, Sie haben mal gesagt, digitale Daten spielen eine Schlüsselrolle in der Energiewende. Erklären Sie mal, warum Daten so wichtig sind oder welche Daten Sie da jetzt auch verwenden im Falle dieser Abwasserwärmeanlage hier in Hamburg.
Also digitale Daten sind für mich der Schlüssel der Energiewende, weil wir müssen wissen, wie viel Energie wir erzeugen müssen, wann wir sie erzeugen müssen, wie effizient auch unsere Anlagen laufen. Und früher wussten wir ja überhaupt nicht, wie unsere Anlagen laufen. Da lief die Gasanlage im Keller, das war völlig egal, wie sie gelaufen ist, weil Gas auch immer zu günstig war. Und deswegen war es wirklich egal, ist die Anlage effizient gelaufen oder nicht. Das hat sich zum Glück mittlerweile geändert. Und deswegen brauchen wir einfach Daten und wir müssen wissen, also wann wir wie viel Energie erzeugen müssen. Und deswegen brauchen wir auch die Verbräuche. Und ich hatte ja eben schon mal gesagt, wir Energie, die nicht benötigt wird, die muss auch gar nicht erzeugt werden.
Das heißt, Sie erheben die Verbräuche. Nun haben wir in diesem Quartier 150 Wohnungen. Also sammeln Sie irgendwie Daten und können Muster erkennen. Wann wird geduscht? Wann wird die Waschmaschine angeschmissen? Auf welcher Detailebene sind Sie da unterwegs?
Also wir sammeln Daten, die Wärmeverbräuche aus jeder Wohnung. Wir haben die Daten natürlich sehr individuell und auch wir könnten theoretisch, könnte man sagen, wann wer duscht oder welche Wohnung. Da gibt es aber zum Glück den Datenschutz, der uns das wirklich im Detail untersagt, so tief reinzugehen. Wir wissen aber trotzdem, um welche Uhrzeit wir wie viel Energie bereitstellen müssen. Jetzt nicht auf Wohnungsebene, sondern auf Quartiersebene. Und das ist halt unheimlich wichtig, dass wir wissen, okay, morgens muss ich die Energie bereitstellen und in einer Stunde muss ich vielleicht die Energie bereitstellen, dass man schon planen kann. Wir haben in dem Projekt auch eine Wetterstation, um auch schon in die Planung mit reinzunehmen, wie wird das Wetter denn morgen oder übermorgen, dass ich vielleicht frühzeitig Energie, wenn sie gerade günstig ist, auch erzeugen kann, um dann auf die nächsten Tage also reagieren zu können.
Das heißt, bezogen auf dieses einzelne Quartier, modellieren Sie wirklich die Energieverbräuche auch als Annahme für die nächsten Tage oder Wochen?
Ja, genau. Also das macht auch solche Anlagen unheimlich kompliziert in der Planung, weil wir viel mehr Regelungstechnik brauchen, als was man früher gebraucht hat. Also allein die Regelungstechnik ist hier sehr aufwendig, um genau das modellieren und simulieren zu können.
Das ist ein großer Unterschied zu dem, wie bisher viele Leute ja das erleben. Also ich kenne das noch, die Heizung wird einmal im Jahr abgelesen, dann kommt irgendjemand und tauscht irgendwas und das ist ja eine ganz andere Welt, wenn Sie sagen, ich kann im Grunde tagesaktuell sehen, was wird an Energie gebraucht. Ich kann das matchen mit Wetterdaten und kann sehen, wie wird mein Energiemanagement in der nächsten Woche ausschauen.
Richtig. Und deswegen ist auch mein Credo immer, dass solche hocheffizienten Anlagen auch professionell betrieben werden müssen. Das kann auch das Immobilienunternehmen nicht mehr alleine. Deswegen, da braucht man wirklich Energiedienstleister, die sich da Tag für Tag drum kümmern und solche Anlagen professionell betreiben. Weil sonst hat man nachher eine reine Stromheizung. Wenn die Anlage nicht gut betrieben ist, hat man nachher eine sehr teure Versorgung im schlechtesten Fall.
Das müssen Sie mal erklären. Also wenn ich nicht ausreichend Energie aus dem Abwasser rausgeholt habe und die Prognose nicht funktioniert, dann funktioniert alles mit Strom.
Genau. Eine Wärmepumpe hat als Energieträger Strom. Und aus einem Teil Strom wird im besten Fall 3, 4, 5 Teile Wärme erzeugt, weil wir halt die Quelle mit der sehr hohen Temperatur haben. Wenn die Quelle aber geringer ist oder das nicht optimal einreguliert ist, dann wird aus einem Teil Strom vielleicht nur 2 Teile Wärme erstellt oder vielleicht im schlechtesten Fall 1:1. Mhm. Und dann haben wir eine sehr teure Energiequelle. Deswegen muss so eine Anlage optimal einreguliert und betrieben werden. Und das auch professionell und in Echtzeit überwacht.
Wie zuverlässig sind diese Prognosen? Man würde jetzt erwarten, bei einem Quartier mit 150 Wohnungen, das kann man ja gar nicht so richtig abschätzen, wann wer badet und wann wer jemand die Waschmaschine bei 90 Grad laufen lässt und eben nicht bei 30 Grad. Wie zuverlässig ist das und wie viel Überraschungen gibt's dann doch?
Ach, man muss schon sagen, so wie Bewohnenden, ich wohne selber in dem Quartier, muss ich sagen, wir sind da sehr ähnlich, muss man sagen. Also es gibt natürlich manchmal Ausreißer, aber so der Tagesverlauf ist relativ identisch. Man merkt natürlich Ferien und sowas, das kalkulieren wir natürlich mit ein und auch Wochenenden. Aber sonst sind wir Bewohner von solchen Quartieren, von solchen Projekten irgendwie alle schon sehr ähnlich.
Inwiefern werden die Leute da mitgenommen? Also wer dort wohnt, weiß der wirklich, was da an Technik im Hintergrund läuft? Hat der sich oder hat die sich bewusst für dieses Quartier entschieden? Oder ist das Technik, die irgendwo im Hintergrund läuft oder ja auch im Untergrund in den Kanälen und den Leuten ist es relativ egal? Also ist das auch ein Identifikationsfaktor?
Ja, ist es total. Also ich habe mehrere Führungen bisher angeboten in dem Quartier, wo wir die Energieerzeugungsanlage uns mal angeschaut haben, mit allen Bewohnern, die Lust haben. Das waren sehr große Resonanzen, die da kamen. Also wir waren irgendwie 20, 30 Leute, die dann da einmal durch die Energiezentrale gegangen sind. Das hat sich auch verändert, natürlich durch die Energiekrise, die wir haben, immer noch haben und durch auch ja den schlimmen Ukraine-Krieg, den Angriffskrieg, dass da die Energiekosten dermaßen gestiegen sind, die Bewohner oder Käufer oder auch Mieter so eines Quartieres achten viel mehr auf Energieerzeugung, als es früher der Fall ist. Mhm. Und das nicht nur wegen den Kosten. Klar, das ist auch immer ein Treiber und auch die Energieerzeugungsanlage liefert auch stabile Nebenkosten. Das ist natürlich auch noch ein sehr großer Vorteil, aber auch, weil es wirklich aktiver Beitrag zum Klimaschutz ist. Mhm. Und wir haben ja auch zusätzlich das Thema Mieterstrom in dem Projekt ganz groß. Wir haben zwei Photovoltaikanlagen auf dem Dach mit ungefähr 190 Kilowatt Peak Leistung, produzieren uns den Strom für die Wärmepumpe fast komplett im Quartier und bieten dann noch Mieterstrom unter der Marke Mein Strom in Frank an die Bewohner.
Und das wird auch gut angenommen wahrscheinlich.
Also super. Wir haben in dem Projekt Beteiligungsquoten von über 90%. Ist natürlich im Neubau auch immer ein bisschen einfacher als im Bestand. Aber Frank ist schon seit 2015 Mieterstromlieferant und Erzeuger. Mhm. Und in allen Projekten, wo wir Mieterstrom anbieten, haben wir sehr gute Erfahrungen. Weil es einfach eine günstige, stabile Energiequelle ist.
Aber zum Verständnis, man kann, wenn man dort wohnt, auch im Grunde jeden anderen Stromanbieter auswählen. Da gibt's ja sozusagen Wahlfreiheit.
Richtig, genau. Wir haben ja seit den 90er Jahren die Liberalisierung des Strommarktes und seitdem darf man seinen Anbieter frei wählen. Das darf man auch natürlich bei Mieterstromprojekten weiterhin.
Also, wir haben gesprochen über Mieterstrom, wir haben gesprochen über Daten und Datenschutz bei all diesen Fragen und über den Wärmetauscher. Jetzt sprechen wir noch kurz über das Thema kommunale Wärmeplanung. Bis 2026 müssen die Städte in Deutschland ein Konzept oder individuelle Konzepte vorlegen für ihre kommunale Wärmeplanung, um die Klimaziele zu erreichen. Da steht dann drin, wie die Stadt künftig ohne Öl und Gas geheizt werden soll, Anbindung an die Fernwärme und vieles weitere an Themen leitet sich daraus ab. Was glauben Sie, Herr Leidorf, welche Rolle wird da die Energie aus Abwasser spielen bei der kommunalen Wärmeplanung, die ja nun auch wirklich in vielen Kommunen drückt, rein terminlich?
Auf jeden Fall eine wachsende Rolle, gerade in den großen Ballungsräumen. Hamburg hatte ich schon gesagt, Hamburg, Teil der kommunalen Wärmeplanung ist auch der große Abwasserwärmetauscher vor der Kläranlage und dadurch die Dekarbonisierung der Fernwärme. Und andere Gemeinde und Städte, wo es sinnvoll ist, die Größe haben, da wird es folgen. Mhm. Also die Rolle wird größer, weil wir können dieses Temperaturniveau, diese Quelle nicht vernachlässigen. Sie ist so hochwertig, auf einem so hohen Temperaturniveau, wir brauchen sie.
Also solange geduscht und gebadet und gewaschen wird, hat das Abwasser ausreichend Wärmepotenzial. Ich habe gelesen, Duisburg plant auch was Ähnliches, eine ähnliche Anlage.
Richtig, genau. Duisburg ist da auch relativ weit. Die sitzen, so viel ich weiß, hinter der Kläranlage und nutzen da nochmal die Restwärme, die das Wasser immer noch hat, bevor es dann in den Rhein eingeleitet wird.
Ist auch ein ökologischer Vorteil. Also schützt den Rhein, wo das gesäuberte Klärwasser dann eingeleitet wird, vor Überhitzung.
Richtig, auf einem niedrigeren Temperaturniveau richtig genau, wird's eingeleitet.
Also wir könnten noch lange darüber sprechen. Wir verlinken einfach die hier besprochenen Projekte bei uns in den Shownotes. Und ich darf Sie zum Schluss, Herr Leidorf, noch fragen, was würden Sie sich wünschen von der Immobilienwirtschaft, damit das Thema Nachhaltigkeit, damit diese Lösungen, wie Sie sie anbieten, umfassender umgesetzt werden?
Ja, was wünsche ich mir? Mehr Fokus auf nachhaltige Energielösung, auch als Werttreiber. Also wer wirklich früh auf innovative Technologien setzt, steigert halt nicht nur Energieeffizienz, sondern auch den langfristigen Werterhalt der Immobilie. Also daher mehr Mut zu Investitionen in nachhaltige Energielösungen.
Sie haben gesagt, die Hälfte der Wohnungen sind ja als Eigentumswohnung verkauft worden. War das für die Käufer auch ein wichtiger Aspekt zu sagen, mit so einer Anlage bin ich zukunftssicher aufgestellt?
Ja, also wir haben es nicht nur bei unseren Mietern gesehen, sondern auch bei unseren Käufern, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Kaufentscheidung war. Was früher dann doch nur die Investitionskosten oder die Architektur war, ist heute auch wirklich die Energieversorgung des Projektes.
Und die sind in irgendeiner Form ja Teil der Lösung beim Schaffen von Nachhaltigkeit der einzelnen Erwerber und der einzelnen Mieter eben dann doch. Vielen Dank für die Infos und für das Gespräch, Benedikt Leidorf.
Vielen Dank, danke Ihnen.
Ja, wir haben es gehört, das Thema Energie aus Abwasser bietet großes Potenzial und kann den Mix der erneuerbaren Energien gut bereichern, sowohl im Neubau als auch bei Sanierung von Bestandsimmobilien und Quartieren. Gerade für die kommunale Wärmeplanung ist jetzt eine gute Chance, um das Thema in den Städten und Kommunen voranzubringen und übergreifend umzusetzen. Das kostet erstmal was, ja, aber es ist dann auch eine langfristig nutzbare Quelle für erneuerbare Energien aus unserem Abwasser. Wenn Sie finden, dass wir dieses Technikthema heute gut erklärt haben, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung für unseren Podcast. Also, spannendes Thema. Mehr gibt es zu den Lösungen auf www.frank.de und bei uns in den Shownotes. Ich habe gesagt, wir verlinken zum einen oder anderen Beispiel, das wir besprochen haben. Da gibt es dann auch noch mehr zu erfahren. Abonnieren Sie uns gern und wenn Sie jetzt direkt weiterhören mögen, dann hier noch zwei passende Themen, zwei Technikthemen abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Ich empfehle unsere Folge 39, Green Building, umweltfreundlich bauen. Im Gespräch die Professorin Frauke Gerda Rohkamm von der Fachhochschule Kiel. Und unsere Folge 29, Thema Sektorenkopplung, Energiewende im Quartier. Was das ist, erklären die Experten Frank Brachvogel und Frank Christian Hinrichs vom ODH Open District Hub. Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke an unseren Gast Benedikt Leidorf.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.